NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Heute von Hollandmöbel bis Vasenaufruf, wie Museen und Archive in Niedersachsen nach den jüdischen Eigentümern von NS-Raubgut in ihren Beständen fahnden. Am Mikrofon Sabine Seitz.
Hollandmöbel bedeutet, es sind Möbel aus Haushalten von Juden aus Frankreich, Belgien und Holland, die systematisch ausgeräumt wurden von Speditionen und hier verkauft wurden.
Einige haben erzählt, sie wissen, dass ihre Eltern 1940, Anfang der 40er Jahre geheiratet haben und ihren jungen Hausstand mit wenig Geld aus diesen preisgünstigen Angeboten versorgt haben.
Wir durchforschen also wirklich alle Quellen, die wir haben und gucken in der Sammlung.
Ja, an wen gibt man es jetzt zurück? Das ist natürlich die große Frage. Und zumal, wenn jemand eben 17 Kinder hatte, von denen 13 überlebt haben und von denen, glaube ich, 7 selber Kinder hatten und auch dann meistens gleich ziemlich viele.
Das ist eine richtige Detektivgeschichte. Da stehen wir eigentlich relativ am Anfang.
Ja, ich mache das ja nun die ganze Zeit und beschäftige mich damit und so. Aber als ich dann da saß und dann haben die das wirklich zurückgegeben, da standen mir auch die Tränen in die Augen.
Ganz herzlich willkommen zu unser Thema heute Abend, der Provenienzforschung in Niedersachsen. Ein schwieriges, spannendes und aktuelles Thema zugleich. Es geht um NS-Raubgut in Niedersachsen. Was das genau ist, Provenienzforschung, dazu gleich mehr. Jetzt stelle ich Ihnen erst einmal meine Gäste hier heute Abend im Studio vor. Das ist Dr. Annette Schwandner, Abteilungsleiterin Kultur im Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Hannover. Und das ist auch Dr. Claudia Andratschke, Provenienzforscherin im Landesmuseum Hannover und Koordinatorin des Netzwerks Provenienzforschung in Niedersachsen. Und Dr. Ernst Böhme aus Göttingen, er ist der Direktor des Städtischen Museums dort. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Provenienzforschung, das ist ja so ein Wort, das haben die meisten von uns noch nie gehört. Wir haben uns dazu mal umgehört vor dem Sprengelmuseum und dem Landesmuseum in Hannover. Ein kunstinteressiertes Publikum. Das muss doch eigentlich wissen, was dieses Wort bedeutet, oder?
Ich bin am Überlegen, gehört habe ich das Wort schon mal?
Ich weiß es leider nicht. Ich weiß es leider auch nicht.
Provenienz ist ein Gebiet.
Ja, ich habe an Provinz auch irgendwie gedacht, ein Gebiet.
Nee, das weiß ich nicht.
Ist Forschung in einem bestimmten umschriebenen Bereich über verschiedensten Dinge.
Keine Ahnung.
Ich kann es auch nicht sagen. Noch nie gehört.
Frau Andratschke, die meisten Menschen, die wissen nicht, was Provenienzforschung ist, aber Sie können uns das doch jetzt ganz bestimmt sagen, weil Sie ja auch die Leiterin des Netzwerks Provenienzforschung in Niedersachsen sind. Also was ist das, Frau Andratschke?
Also Provenienzforschung ist die wissenschaftliche Erforschung der Herkunft, Sammlungs- und Eigentumsgeschichte von Kulturgütern und im eigentlich traditionellen Sinn als solche auch eine Kernaufgabe der Museen, die sich ja auch stets immer für die Geschichte ihrer Sammlungen und Bestände interessiert haben. Allerdings, seit der Washingtoner Erklärung von 1998 hat sich ein ganz spezieller Forschungszweig herausgebildet, der sich hauptsächlich auf die Erforschung der Herkunft von Kulturgütern, die vor 1945 entstanden sind und nach 1933 Besitzerwechsel aufweisen, konzentriert.
Ganz so ahnungslos, was Provenienzforschung eigentlich ist, waren die Passanten bei unserer kleinen Straßenumfrage übrigens dann doch nicht. Zwei Damen, die haben das gewusst.
Gurlitt, wahrscheinlich die Zuordnung von Bildern, die, wo man nicht weiß, wem die gehören, auch aufgrund der Hitlerzeit.
Weiß nicht, hängen die Bilder von dem kürzlich verstorbenen, wie heißt?
Der Sammler.
Den Sammler, ja. Gurlitt, ja, das spielt doch auch da eine Rolle.
Gurlitt. Das Stichwort, das bringt dann alle doch wieder auf den richtigen Pfad. Der Fall des Kunsthändlersohnes 2014, in dessen Wohnung in München-Schwabing man einen immens großen, wertvollen Bilderschatz gefunden hat, hat die Öffentlichkeit ja wirklich lange beschäftigt. Wie wichtig war dieser Fall, damit sich die Politik mit der Provenienzforschung in den Museen, Archiven und Bibliotheken überhaupt beschäftigt? Seit wann, Frau Schwandner, haben zum Beispiel Sie das Thema Provenienzforschung verstärkt auf Ihrem Schreibtisch liegen?
Also ich habe schon bei meinem vorherigen Arbeitgeber, dem Bundesland Baden-Württemberg, mit diesem Thema intensiv zu tun gehabt. Wir haben dort schon Provenienzforschung in den 90er Jahren des letzten Jahrtausends betrieben. Hier in Niedersachsen, eigentlich seit 2004, seitdem ich hier bin, haben wir insbesondere mit unseren Landesmuseen darüber diskutiert. Wir haben natürlich die Washington-Erklärung, war der Anlass. Zum anderen aber ist unsere Position, dass das eine Pflichtaufgabe der Museen ist. Weil Museen müssen ihre Bestände kennen und das, was unrechtmäßig in ihren Beständen ist, das müssen wir zurückgeben. Das ist wie die Aufarbeitung des Nationalsozialismus insgesamt eine Kernaufgabe. Und deshalb haben wir uns in Niedersachsen intensiv damit beschäftigt. Wir haben zum Beispiel 2006 ein Gemälde von Tiepolo aus dem Herzog-Anton-Ulrich-Museum an jüdische Erben aus den USA restituiert.
Also schon ganz lange vor dem Fall Gurlitt
auch. Ja, lange vor dem Fall Gurlitt.
Und haben Sie das trotzdem gemerkt, dieser Fall Gurlitt 2014, hat das das Interesse der Öffentlichkeit nochmal befeuert? Haben Sie da einen Druck verspürt in der Politik, im Ministerium?
Eigentlich nicht, weil wir dieses schon die ganze Zeit so bearbeitet haben. Wir haben vor geraumer Zeit, 2008, 2009, begonnen, Stellen einzurichten. Wir haben in den 90er Jahren schon die Lost Art Datenbank eingerichtet. Also das Thema war für die Länder und damit auch für Niedersachsen seit vielen Jahren virulent. Der Fall Gurlitt hat es nochmal in ein Bewusstsein gerückt. Aber es hat unsere Arbeit, wir haben sie einfach kontinuierlich weitergemacht.
Herr Böhme, Sie als Direktor des Städtischen Museums in Göttingen haben als erstes Museum in Niedersachsen überhaupt damit begonnen, die fragwürdige Herkunft mancher Objekte in Ihrem Museumsbestand zu untersuchen. Können Sie sich eigentlich noch daran erinnern, welches ganz besondere Objekt Ihr Misstrauen damals erweckt hat und warum Sie damals mit der Erforschung von möglichem NS-Raubgut in den Beständen Ihres Museums angefangen haben?
Ja, zunächst eine kleine Korrektur. Wir sind das erste kommunale stadtgeschichtliche Museum, das diese Provenienzforschung betrieben hat. Und ich kann mich sehr wohl noch daran erinnern, es war im Jahre 2006, als wir ein Gemälde von einer Frau, Luise Kreuznacher, von einem älteren Ehepaar übernommen haben und dann den Maler festgestellt haben, das war Hermann Hirsch. Dann haben wir in unseren Beständen geguckt, was haben wir sonst noch von diesem Maler und sind auf ein kleines Konvolut gestoßen, das damals vom Finanzamt durch das Museum angekauft worden ist. Und da haben wir gesagt, das kann eigentlich nur arisiertes Kulturgut sein. Und daraufhin haben wir angefangen zu recherchieren. Das war dann im Jahre 2008. 2009 haben wir im Zuge dieser Forschung angefangen, eine Ausstellung über diesen Maler Hermann Hirsch, ein Maler, der von 1919 bis 1934 im Göttinger Raum gelebt hat, sehr talentiert, hat für den Markt gemalt, selber Jude, eine Ausstellung über ihn vorzubereiten und ihn wieder ins kulturelle Bewusstsein Göttingens zu heben. Und daraus ist dann 2009, 2010 ein Forschungsbericht entstanden, den wir publiziert haben, über alle, wahrscheinlich alle arisierten Objekte im Bestand des Städtischen Museums.
Das Stichwort Washingtoner Erklärung ist heute schon mehrfach gefallen. Was aber bedeutet die Washingtoner Erklärung? Volkert Ab klärt uns erst einmal auf.
1998 gehörte die Bundesrepublik zu den Staaten, die bei einer Konferenz in Washington einer bedeutenden Erklärung zustimmten, einer moralischen Selbstverpflichtung, in den verschiedenen Kunst- und Kultursammlungen Werke aufzuspüren, die einmal jüdischen Bürgern gehört hatten und auf illegale Weise in öffentlichen Besitz gelangt waren. Im Kontakt mit den verfolgten früheren Eigentümern bzw. deren Nachfahren sollte bei Identifizierung solcher Sammlungsstücke eine gerechte und faire Lösung gefunden werden. Frühere Besitzer bzw. deren Erben sollten ihrerseits ermutigt werden, Ansprüche an die Museen zu stellen. 1999 bekräftigten der Bund, die Länder und die kommunalen Spitzenverbände diese Erklärung von Washington. Und sie sagten Mittel zu, damit die Forschungsarbeit in den Museen, Bibliotheken und Archiven tatsächlich geleistet werden konnte. Die Internetplattform Lost Art entstand, damit konnten und können die Häuser jene Objekte bekannt machen, die eine ungewisse Provenienz haben, während Erben dort nach dem Verbleib von Sammlungsstücken fahnden. Der Bundesbeauftragte für Kultur und Medien hat zu einem erheblichen Teil den Etat finanziert, um dieser Provenienzforschung ein Fundament zu geben. Viele der mit der Provenienzforschung verbundenen staatlichen Hilfeleistungen sind seit dem vergangenen Jahr in einer Institution neu gebündelt, im Deutschen Zentrum Kulturgutverluste.
Unser Thema heute beschäftigt sich damit, wie in niedersächsischen Museen und Archiven gegenwärtig nach NS-Raubgut gefahndet wird. Und dabei stehen heute nicht im Fokus die großen, millionenschweren Kunstfunde, sondern die ganz gewöhnlichen Alltagsobjekte wie Möbel, Geschirr, Bücher oder Handschriften. Herr Böhme, Sie betreiben im Städtischen Museum Göttingen schon länger Forschung um Objekte, Alltagsgegenstände in ihren Beständen, die aus jüdischem Besitz stammen könnten, zu untersuchen. Wie machen Sie das eigentlich ganz genau? Erst unlängst gab es ja auf den Internetseiten des Netzwerks für Provenienzforschung in Niedersachsen einen Aufruf, mit dessen Hilfe Sie die Herkunft von zwei prächtigen Kaminvasen klären wollten. Wie hat das denn funktioniert? Ist da ein bisschen was bei rausgekommen?
Wie sind wir vorgegangen? Wir haben eine vergleichsweise gute Situation in Göttingen gehabt, dass es zum einen eine sehr gute Forschungslage zur NS-Geschichte in Göttingen gegeben hat. Wir kannten die jüdischen Familien alle. Und wir haben eine gute Überlieferung innerhalb des Museums, was die Eingangsbücher betrifft. Also die Dokumentation, welche Objekte ins Museum gekommen sind, die ist sicher nicht lückenlos, aber sie ist gut. Und dann haben wir anhand der Eingangsbücher überprüft, welche Objekte sind entweder von jüdischen Familien angekauft worden, vom Finanzamt angekauft worden oder Auktionen angekauft worden. Und diese Objekte haben wir uns dann genauer angesehen. Und auf diesem Wege sind wir eben zu der Zahl von etwa 115 Objekten gekommen, die zwischen 33 und 45 eindeutig arisiert worden sind. Der von Ihnen genannte Vasenaufruf ist nun ein Sonderfall, denn in einem Konvolut, das 1938 von der Familie Hahn ins Museum gekommen sind, waren auch diese beiden Vasen. Und die sind dann später, 1942, vom Museum eingetauscht worden, an einen Mann namens Hillebrecht gegeben worden. Und dieser Hillebrecht hat dem Museum etwas anderes gegeben, nämlich eine römische Vase. Als wir dann in Kontakt zu den Nachkommen der Familie Hahn standen, haben die uns gebeten, zu versuchen, den Verbleib dieser Vasen zu rekonstruieren. Und wir sind eben den Weg dann gegangen, über die lokale Presse und über die Websites diesen Aufruf zu starten, der bisher ohne Erfolg geblieben ist, leider.
Das Netzwerk für Provenienzforschung hat diesen Vasenaufruf auf den Internetseiten ja veröffentlicht, ja doch schon auch mit der Hoffnung, damit was zu erreichen, Frau Andratschke.
Ja, natürlich. Die Möglichkeit, die wir haben, dass wir nicht nur eben Termine oder Veranstaltungen hier in Niedersachsen über die Website bewerben können und Informationen bereitstellen können, sondern dass wir auch gezielt eben solche Anfragen oder Aufrufe aussenden können.
Der Fokus der Provenienzforscher richtet sich hier in Niedersachsen verstärkt auf die gewöhnlichen Alltagsgegenstände, die NS-Raubgut sein könnten. Ein ganz besonders unrühmliches Kapitel der unrechtmäßigen Enteignung von jüdischem Besitz durch die Nationalsozialisten sind die sogenannten Hollandmöbel, die die Nationalsozialisten in den Niederlanden Anfang der 1940er Jahre den Juden raubten. Dasselbe passierte auch im Übrigen in Belgien und in Frankreich. Im Landesmuseum in Oldenburg, im Schlossmuseum Jever, aber auch im Museumsdorf Kloppenburg kümmern sich nun Kunsthistoriker und Historiker um dieses Thema. Denn die Hollandmöbel sind unter uns. Thomas Schwirzi berichtet.
Während lange auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg kaum ein Museum nachfragte, woher denn die eigenen Bestände kommen, gibt es seit einigen Jahren ein Umdenken. Mit großem Aufwand werden die Ausstellungsstücke untersucht. Zum Beispiel die sogenannten Hollandmöbel, die während der Nazizeit in Nordwestdeutschland billig abgegeben wurden, während ihre Besitzer in den Konzentrationslagern starben, berichtet die Oldenburger Realschullehrerin Margarete Rosenbohm-Plate, die sich als Forscherin intensiv mit dem Thema beschäftigt hat.
Also das ist ein Wort, das sagt ganz wenig, aber dahinter steht etwas ganz Grauenhaftes. Hollandmöbel bedeutet, es sind Möbel aus Haushalten von Juden aus Frankreich, Belgien und Holland, die systematisch ausgeräumt wurden von Speditionen und hier verkauft wurden. Gerade der Gauweser Ems, der damalige Gauweser Ems, hat ganz besonders viel bekommen, auffallend viel.
Auch die Museen profitierten davon, doch heute ist es schwer, einzelne Stücke zu ermitteln und an die Nachfahren früherer Besitzer zurückzugeben, meint Karl-Heinz Ziso vom Museumsdorf Kloppenburg.
Das ist nur noch punktuell nachzuvollziehen, weil wie auch in anderen Bereichen am Ende der nationalsozialistischen Herrschaft sehr konsequent Akten vernichtet wurden. Also wir kommen längst nicht in allen Bereichen auf hinreichende Dokumente, aber für Kloppenburg und für die Wesermarsch haben wir zumindest die Listen der Möbelverkäufe auftun können, um das einigermaßen zu beschreiben, was dort geschehen ist.
Etwa die Hälfte eines zweijährigen Forschungsprojektes dazu ist bereits vorbei. Ein Projekt, das mit 140.000 Euro vom Institut für Kulturgutverluste gefördert wird.
Wir gehen einmal durch unsere Bestände, durch die Objekte, die wir haben. Manche sind verdächtiger, manche sind unverdächtiger. Und auf der anderen Seite nähern wir uns dem Ganzen von unserer Akten-Schriftüberlieferung im Museum an. Wir haben Inventarbücher, wir haben Tagebücher, wir haben Aufzeichnungen, wir haben auch Zeichnungen, Dokumentationen dieser einzelnen Objekte. Dieses beides versuchen wir zu durchforsten und die wenigen verdächtigen Objekte zu identifizieren, um die es dann tatsächlich intensiv geht.
5000 verdächtige Gegenstände hat das Museum gesichtet. Übrig geblieben sind etwa 50. Christine Hemken betreut das Forschungsprojekt.
Wir durchforschen also wirklich alle Quellen, die wir haben und gucken in der Sammlung, dass zum Beispiel Herr Ottenjan sehr viel angekauft hat von einem Händler aus der Grafschaft Bentheim, der eben höchstwahrscheinlich auch mit dem sogenannten Hollandgut gehandelt hat.
Das Mosaik der Erkenntnisse fügt sich zusammen. Auch wenn wohl kaum ein Stück an die Nachfahren früherer Besitzer zurückgegeben werden kann, sei die Forschung dennoch sinnvoll, bestätigt Karl-Heinz Ziso. Auch für die heutige Arbeit.
Ich glaube, alle sind der Auffassung, auch alle Museen, die daran beteiligt sind, sind der Auffassung, dass es sich wirklich lohnt, weil es nicht um dieses einzelne Objekt geht, sondern darum geht, dass Museen einfach sich klarer werden über ihre Sammlungen und dass ein neuer Standard auch bleibend in den Museen installiert wird im Umgang mit den Objekten.
Ja, ein Standard, der bleibt, so formuliert das Karl-Heinz Ziso vom Museumsdorf Kloppenburg. Kann man das so sagen? Gilt das für alle Museen, die daran beteiligt sind, Herr Böhme, Frau Andratschke?
Man hat einfach eine viel bessere Dokumentation eben der Objektbiografien, wenn wir sie so nennen wollen. Man gewinnt Kenntnisse über das Personal, über Ankaufspolitik in der gewissen Zeit, aber auch über die vorgesetzten Behörden, die es dann so gab. Auch Dinge, die man dann in ganz anderen Zusammenhängen natürlich wieder nutzen kann.
Ja, das wird natürlich Standard bleiben. Ein Punkt ist noch wichtig, gerade im Zusammenhang mit der Provenienzforschung in den 30er Jahren bis 1945. In meinem Haus und wahrscheinlich in doch gar nicht so wenigen anderen ist das die Zeit gewesen der Professionalisierung des Museums. Vorher war es ein ehrenamtlich geführtes Mehrheimatmuseum. Der erste hauptamtliche Leiter in Göttingen ist 1934 installiert worden. Und diese Museumsleiter, wie Ottenjan in Kloppenburg auch, diese Museumsleiter haben die Arisierung gezielt genutzt, um ihre Sammlungen aufzubauen. Die haben also die Situation der Juden genutzt, um ihr Haus voranzubringen. Und das prägt natürlich die Häuser bis heute. Bei den Hollandmöbeln kommt ein weiterer Aspekt hinzu, dass die Nazis natürlich auch über jüdisches Vermögen hinaus in den besetzten Gebieten geraubt haben. Da sind vor allem dann auch Bibliotheken und Archive von betroffen.
Also Sie gehen davon aus, dass einstige Museumsdirektoren ziemlich genau gewusst haben, was sie denn da ankaufen.
Das ist eindeutig so in Göttingen, eindeutig so. Also Otto Fahlbusch, der damalige Museumsleiter, hat ganz gezielt bestimmte Objektgruppen, die er für seine Dauerausstellung, die er neu aufbauen wollte, brauchte, gekauft. In einem Fall wissen wir, dass er ein Konvolut von Zeichnungen aufgekauft hat, um kurz danach eine Sonderausstellung über diesen Zeichner zu machen. Das lässt sich eindeutig belegen.
Wie geht man damit um? Wie transparent und aufklärerisch muss man als Museumsdirektor mit solchen Fragen umgehen?
Also so transparent wie möglich.
Im Landesmuseum Oldenburg hat der Kunsthistoriker Markus Kenzler in den vergangenen Wochen an einer einzigen Hollandkachel geforscht. Ziemlich viel Aufwand für so einen unwichtigen Gegenstand, oder? Auf einer Tagung zur Provenienzforschung vor ein paar Tagen habe ich Markus Kenzler getroffen und ich habe ihn bei der Gelegenheit gleich mal gefragt, lohnt sich die Arbeit?
Ja, sage ich dazu. Finanzielle Werte sind einfach in diesem ganzen Zusammenhang weniger die entscheidende Frage. Zum Beispiel eine Fayencefliese, die eigentlich faktisch keinen finanziellen Wert hat. Auch die ist es wert zu recherchieren, weil dahinter steht natürlich auch halt Unrecht. Und dahinter steht dasselbe halt Unrecht wie hinter einem wertvollen Objekt oder so.
Ein klares Ja von Markus Kenzler aus dem Landesmuseum in Oldenburg. Also die Arbeit lohnt sich. Frau Andratschke, wie sehen Sie das?
Das haben wir am Landesmuseum Hannover genauso gemacht. Wir haben letztes Jahr anlässlich des 70. Jahrestages des Ende des Zweiten Weltkriegs eine kleine Ausstellung zu sogenannten Brandbildern, also Kriegsverlusten gemacht. Und auch da haben wir dann die Möglichkeit genutzt zu zeigen, auch unter diesen im Zweiten Weltkrieg verschmorten Kunstgegenständen ist NS-Raubgut und das wird genauso hier behandelt und erforscht und als Fundmeldung auf die Lost Art Internet Datenbank gesetzt, wie ein 2-Millionen-Gemälde auch. Es wird da keinerlei Unterschied gemacht.
Ich wollte noch mal ganz kurz auf den Aspekt Wertigkeit zurückkommen, der Fliese. Gerade wenn man mit Nachkommen ehemaliger Eigentümer zu tun hat, dann sieht man, dass eine Fliese, eine Kachel, ein Tisch, ein Halstuch für diese Menschen einen wesentlich höheren emotionalen Wert hat, als vielleicht ein Gemälde, was die Voreltern auch nur gekauft haben, um es wieder zu verkaufen.
Ende 2014 bis August 2015 ist in Bremen eine Ausstellung zu sehen gewesen, die sich mit Versteigerungen von sogenannten Judenmöbeln beschäftigt hat. Anfang der 1940er Jahre im Nordwesten Niedersachsens ist das geschehen und Cordula Rentrop vom Senat Bremen hat die Ausstellung mit auf die Beine gestellt. Diese Ausstellung wird übrigens bald wieder zu sehen sein und Cordula Rentrop hat während vieler Führungen ziemlich interessante Einsichten gewinnen können. Eine davon, 70 Jahre nach Kriegsende sind diese sogenannten Judenmöbel noch unter uns und ihre Besitzer wissen, was sie da haben, im Keller oder im Wohnzimmer.
Es geht ja in der Ausstellung um die Verwertung jüdischen beschlagnahmten Eigentums und die Versteigerung an die Zivilbevölkerung. Also jeder konnte auf diesen Versteigerungen in Bremen, aber auch in anderen Städten Schnäppchen machen. Wir haben zum einen die Gesetzgebung dargestellt, aber auch Bilder von Umzugskartons. Eine Kollegin hat Stücke aus ihrem Haushalt gezeigt in der Ausstellung, die ihr Großvater auf so einer Versteigerung von Judenmöbeln erworben hatte. Und das war sehr spannend zu sehen, wie nachdenklich das die Leute gemacht hat. Weil viele wissen, die Juden wurden umgebracht und vertrieben und bedrängt. Aber diese systematische Ausplünderung war vielen ziemlich unbekannt.
Was sind für Reaktionen gekommen?
Was uns sehr überrascht hat, war, dass einige Leute am Ende der Führung gesagt haben, wir sind auch betroffen. Und anders als wir vermutet haben, geht es nicht darum, dass es Nachfahren von Juden waren, sondern mit betroffen war gemeint, wir haben in unserem Haushalt noch Dinge, Möbel, Geschirr oder Bilder aus solchen Aktionen, die von den Eltern oder Großeltern geerbt wurden. Und einige haben erzählt, sie wissen, dass ihre Eltern 1940, Anfang der 40er Jahre, geheiratet haben und ihren jungen Hausstand mit wenig Geld aus diesen preisgünstigen Angeboten versorgt haben. Und das wissen sie heute. Das ist auch erzählt worden. Jetzt auf einmal, es wird öffentlich und es gibt ein Bewusstsein dafür, woher diese Dinge stammen. Und sie wollten sich irgendwie dazu verhalten, haben sie sich Sorgen gemacht, was sie jetzt damit machen sollen. Das haben sie erzählt während der Führung. Eine Frau hat geantwortet, ich werde es in Ehren halten. Das heißt, jedes Mal, wenn sie aus so einem Weinglas trinkt, denkt sie an die vormaligen Besitzer und dass es nicht selbstverständlich ist, dass das in ihrem Besitz ist. Aber was damit geschieht, wird eine offene Frage sein. Das muss jeder für sich selbst beantworten.
Eine wirklich spannende Frage, die Cordula Rentrop von der Finanzverwaltung des Bremer Senats hier stellt. Und ich möchte sie jetzt gerne an unsere Experten im Studio weitergeben. Was macht man denn mit so einem unbequemen Erbe, wenn man so eine Kommode im Keller hat, wo man weiß, die hat der Großvater aus so einer Versteigerung von Judenmöbeln 1940 gekauft, um seinen ersten Hausstand damit auf die Beine zu stellen? Wie geht man damit um?
Also zunächst einmal können auch Privatpersonen Fundmeldungen bei Lost Art einstellen. Also es ist jedem nicht nur öffentlichen Einrichtungen überlassen, sondern jede Privatperson kann anzeigen, international recherchierbar, ich habe hier etwas, von dem ich glaube, dass es mir nicht rechtmäßig gehört. Und zum anderen kann man sich natürlich vor Ort an ein Museum wenden und fragen, ob die es gegebenenfalls für diesen Zweck aufnehmen wollen. Denn viele, und da habe ich auch durchaus Verständnis für, scheuen sich ja dann doch, da mit ihrem privaten Namen eventuell mit in Verbindung gebracht zu werden. Gerade wenn wir jetzt vielleicht bei der zweiten oder sogar schon dritten Generation sind, die dann auch einerseits da relativ schonungslos mit umgehen und sagen, ja gut, das haben die dann halt so gemacht, aber ich möchte es nicht haben und ich möchte es auch nicht weiter vererben.
Was ich ganz spannend fand, dass Frau Rentrop berichtet hat, dass die meisten Menschen wissen, was sie da im Keller haben und dass sie das schon sehr lange wissen und dass sie das auch schon in den 50er, 60er Jahren gewusst haben. Was ist passiert, dass sich jetzt jemand traut zu sagen, wir haben sowas im Keller stehen?
Ich glaube, da spielt wirklich der Fall Gullit eine große Rolle, weil eben dadurch ein Aspekt deutlich wird, der auch wieder typisch und charakteristisch für die NS-Herrschaft ist. Diese Verbrechen waren ja bekannt. Das heißt, das Wissen über diese Verbrechen, das war ja gesellschaftlich vorhanden. Und das ist in den Familien weitergegeben worden. zum Glück weitergegeben worden, weil es eben signalisiert, dass ein Unrechtsbewusstsein da war. Also auch das, würde ich sagen, ist ein Zeichen dafür, dass die Menschen, wenn sie das erworben haben, es nicht guten Gewissens erworben haben, und das ehrt sie.
Ich glaube auch, dass der Generationenwechsel dazu beiträgt, dass eine neue und jüngere Generation, nicht die Elterngeneration, nochmal eine andere Distanz dazu hat. Man war ja nicht selbst betroffen, sondern hat es geerbt oder geschenkt bekommen und kann dann schon anders damit umgehen als diejenigen, die es vielleicht, wie Frau Ndratschke eben erzählte, selbst aus Geldmangel gekauft haben. Und ich glaube auch, dass die Washingtoner Erklärung und die Debatte in der zweiten Hälfte der 90er Jahre sehr dazu beigetragen haben.
Man kann sich ja auch heute gar nicht sicher sein, wenn man eine schöne Biedermeier-Kommode in einem Antiquitätengeschäft kauft, dass das ein cleanes Objekt ist, dass die Biografie dieses Objekts sauber ist. Wie ist das? Muss man da sich fürchten vor möglicherweise Nazi-Raubgut in Trödelläden und Antiquitätenläden? Frau Ndratschke, also was sind Ihre Erfahrungen?
Auszuschließen ist das natürlich nicht, aber der Kunsthandel verpflichtet sich ja eigentlich auch dazu, nur saubere Provenienzen zu handeln und zu verkaufen. Und die großen Auktionshäuser leisten sich ja längst eigene Abteilungen für Provenienzforschung. Der Druck nimmt, denke ich, zu, und die unbequemen Fragen nehmen auch zu. Und auch diese Vorsicht, sich irgendetwas ins Haus zu holen, das kann ja auch antik sein oder aus einem ganz anderen Unrechtskontext stammen, das nimmt auf jeden Fall zu. Und da wird sich auch der Kunsthandel immer mehr mit befassen müssen, auch in diesem Bereich.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Sie hören unser Thema heute: von Hollandmöbel bis Vasenaufruf, wie Museen und Archive in Niedersachsen nach den jüdischen Eigentümern von NS-Raubgut in ihren Beständen fahnden. Am Mikrofon Sabine Seitz. Ein ganz besonderes Beispiel für den Umgang mit dem zu Unrecht enteigneten Nachlass eines jüdischen Bürgers gibt es in Lüneburg. Und im Sommer des vergangenen Jahres gab es dazu ein ganz ungewöhnliches Familientreffen im Lüneburger Museum. Einige Dutzend Mitglieder der Familie Heinemann aus aller Welt waren gekommen. Die meisten von ihnen waren noch niemals hier gewesen, in der Stadt, aus der ihre Familie von den Nationalsozialisten einst vertrieben worden war. 70 Jahre nach Kriegsende erhielten sie das zurück, was ihrer Familie geraubt worden war. Keine großen, teuren Kunstwerke, sondern Alltagsgegenstände aus dem Haus an der Bäckergasse 23, dem einstigen Wohnsitz der alten Lüneburger Familie. Die Historikerin Annecke de Rudder hat die Geschichte des Nachlasses von Markus Heinemann erforscht und das Familientreffen organisiert. Jutta Niggemann hat sich die ganze Geschichte für uns von ihr erzählen lassen.
Als Annecke de Rudder sich vor 2 Jahren das erste Mal damit beschäftigte, welche Stücke aus dem Haus von Markus Heinemann im Lüneburger Museum aufbewahrt wurden, da war schnell klar, diese Sachen waren nicht rechtmäßig hier. Denn der jüdische Bankier, der sich dem Museumsverein seiner Heimatstadt zeitlebens verbunden fühlte und großzügig spendete, der hatte vor seinem Tod 1908 testamentarisch bestimmt, dass etwa eine gotische Truhe ans Museum gehen sollte. Daran fühlte sich auch seine Tochter Emilie gebunden. Doch 1934 ergänzte sie das Testament, sagt Annecke de Rudder.
Und hat dazu geschrieben, den Umständen entsprechend möchte ich das ändern. Und möchte dazu sagen, nur wenn der Markus-Heinemann-Saal im Museum noch so heißt, soll die Truhenschauseite dorthin gehen.
Doch dieser Saal war 1940, als das Inventar des Heinemannschen Hauses versteigert wurde, längst umbenannt worden. Keine Spur fand sich hier mehr von dem langjährigen Gönner. Aber die Truhe, die ersteigerte der damalige Museumsdirektor trotzdem, sagt Annecke de Rudder.
Das heißt also, diese Truhe hierher zu holen, hieß, sich über dieses Testament hinwegzusetzen.
200 Mark zahlte das Museum damals auf ein Sperrkonto, auf das die Familie keinen Zugriff hatte. Nicht nur die Truhe, auch weitere Krüge, Münzen, alte Urkunden kamen so ins Museum. Eine Seite ist die Liste lang, auf der alles verzeichnet worden war. Vieles darauf hat Annecke de Rudder in den Beständen gefunden. Und dann begann ihre Suche nach den Erben von Markus Heinemann.
Ja, an wen gibt man es jetzt zurück? Das ist natürlich die große Frage. Und zumal, wenn jemand eben schon 1908 gestorben ist und 17 Kinder hatte, von denen 13 überlebt haben. Und von denen, glaube ich, 7 selber Kinder hatten und auch dann meistens gleich ziemlich viele.
Ein ganz wichtiges Hilfsmittel für sie war dabei die alte Familienbibel, die heute in einer Vitrine im Museum liegt. Darin auch ein Stammbaum.
Und Markus Heinemann hat angefangen und seine Töchter haben das weitergeführt. Wir haben also die Namen, die Geburtsdaten, die Sterbedaten aller Kinder und Kindeskinder bis 1936. Die stehen hier drin.
In den USA, in Kanada, in Israel, in Mexiko, in Frankreich, in Deutschland. Überall stieß die Historikerin bei ihren Recherchen auf Nachkommen des Lüneburger Bankiers. Einige waren von den Nationalsozialisten ermordet worden, aber viele hatten das Land rechtzeitig verlassen und überlebt. Und immer wieder traf sie auf die gleiche Reaktion.
Wir wussten davon nichts. Also wir wussten irgendwie, dass es eine Verbindung nach Lüneburg gab, aber von dieser Raubkunst haben wir nichts gewusst. Und wir finden das ganz toll und ich hoffe, Sie finden noch mehr Leute.
Genau hier, so meint Anneke de Rudder, haben kleinere Museen wie das Lüneburger im Rahmen der Provenienzforschung eine andere Rolle als die großen Häuser.
Es geht eben wirklich um diese Alltagssachen. Also ich glaube, dadurch hat es auch nochmal so eine ganz andere Bedeutung. Es hat viel mehr wirklich mit dem Leben der Familie hier vor Ort zu tun und nicht so sehr mit Sammeln, Werten und so weiter, sondern wirklich um Alltagsgeschichten.
Markus Heinemanns Nachkommen haben sich dann entschieden, die Familienstücke nach ihrer Rückgabe dem Museum als Leihgabe zu überlassen. Eine wunderbare Entscheidung, sagt Anneke de Rudder.
Das war auch richtig ein großer, toller Akt, sehr feierlich, sehr bewegend. Ja, ich mache das ja nun die ganze Zeit und beschäftige mich damit und so, aber als ich dann da saß und dann haben die das wirklich zurückgegeben, da standen mir auch die Tränen in die Augen.
Aber auch für die Familien hat sich etwas verändert.
Ich glaube schon, dass das, was wir hier machen, eben dieses aktiv auf die Menschen zugehen und dann auch das zum Thema hier zu machen, also in der Stadt. Das ist, glaube ich, schon nochmal was anderes. Dadurch hilft es eben auch beim Brückenbauen einfach. Also die Nachfahren dieser Familie, die hier waren, die haben jetzt wirklich ein Verhältnis zu dieser Stadt entwickelt. Und das ist ja unheimlich viel wert.
Und noch etwas bleibt vom Nachlass des Bankiers. Der Vortragssaal des neu gebauten Museums Lüneburg heißt heute wieder Markus-Heinemann-Saal.
Das war ein Beitrag von Jutta Niggemann. Ist das eine gelungene Restitution? Ist das ein Happy End für die Provenienzforschung? Und wie wichtig ist das, die Öffentlichkeit einzubinden?
Also ich finde das ein sehr gutes Ergebnis, was dort erzielt worden ist, auch gerade die Einbindung, weil es für uns im Museumsbereich natürlich klar ist, was ist Provenienzforschung, warum macht man das? Aber Ihre Umfrage zu Beginn unserer Sendung hat ja gezeigt, dass viele Menschen das gar nicht wissen. Und zu vermitteln, was verbirgt sich dahinter und wie wichtig ist das? Und kann vielleicht der einzelne Mensch etwas dazu beitragen, zu sagen, ah, ich weiß was über die Geschichte der Familie oder des Objektes. Das ist wichtig und anderen Sinn ist es auch wichtig, Kultur und Kulturarbeit immer wieder nach außen zu vermitteln. Das ist eben nicht nur etwas Schönes ausstellen und mal ins Museum gehen, sondern all das, was wir dort präsentieren in den Museen, in Sonder- oder auch Dauerausstellungen, hat eben einen wichtigen Forschungshintergrund und nur durch den sprechen die Objekte.
Und das darf man auch mal mit einem großen Fest ganz öffentlich feiern im Museum mit viel Trara.
Ja, also in dem Fall war das natürlich im Rahmen dieses Familientreffens, was ja mehrere Tage lang ging und dieser feierliche Akt der Rückgabe und dann wiederum Überlassung und auch Einweihung dieses Heinemann-Saals. Ich war anwesend und ich erinnere mich auch noch gern zurück. Das ist dann natürlich etwas, was auch sehr gerne mit Presse und Öffentlichkeit begleitet werden darf. Aber man muss genauso respektieren, auch diese Beispiele gibt es, wenn die Erben eben diesen Presserummel nicht möchten. Also der Rahmen und die Einbindung der Öffentlichkeit ist letzten Endes immer abhängig von den Vorstellungen und Wünschen der Erben. Und insofern war das hier natürlich auch in vielerlei Hinsicht ein besonderes Beispiel in Lüneburg.
Frau Schwandner, Sie sind ja die Abteilungsleiterin Kultur im Niedersächsischen Ministerium für Kunst und Wissenschaft und mit der Provenienzforschung hier in Niedersachsen beschäftigt. Es gibt ja so eine ganz wichtige Frage, die sehr oft gestellt wird. Warum dauert das so lange mit der Provenienzforschung? Warum dauert das manchmal 2 Jahre, bis man die Provenienz, also die Herkunft eines einzigen Gemäldes erforscht hat? Hier in Lüneburg ist ja alles ganz glatt über die Bühne gegangen, aber diese Frage, warum dauert das so lange? Was antworten Sie denn da?
Ich finde, es dauert gar nicht so lange. Also wenn ich mir unsere Provenienzforschung in Niedersachsen anschaue, die einzelnen Häuser, finde ich, gehen die Arbeiten sehr schnell voran. Wenn ich einfach sehe, wie schnell die Bestände auch gerade an den Landesmuseen bearbeitet werden, finde ich, ist das schon enorm. Manches geht eben wirklich schnell. Und es sind ja nur die wenigen Fälle, die so eine sehr aufwendige Provenienzrecherche haben.
Gibt es einen eigenen Etat für niedersächsische Provenienzforschung? Und wie hoch ist der und reicht der?
Ach, das mit dem Geld ist immer so eine Sache. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Bund und Länder haben ja Provenienzforschung in den letzten Jahren immer gemeinsam gefördert. Bis zur Gründung des Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste zum 01.01. letzten Jahres. Mit dem Bund waren es immer schon etwa 2 Millionen Euro, die wir pro Jahr Bund und Länder vor der Gründung des Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste verteilt haben. Unabhängig davon haben wir in Niedersachsen Projektfördermittel für den Bereich der Museen. Und Museen können Anträge stellen. Es gibt also keinen separaten Fördertopf Provenienzforschung bei uns am Ministerium, sondern für gute Projektanträge können wir Fördermittel zur Verfügung stellen. Jetzt seit der Arbeit des Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste, was wir ja in Magdeburg angesiedelt haben, hat insbesondere der Bund nochmal die Mittel aufgestockt. In diesem Jahr standen knapp 6 Millionen, also im vergangenen Jahr, Entschuldigung.
2015.
2015, genau, standen knapp 6 Millionen Euro zur Verfügung in Deutschland für Provenienzforschung. Und ich finde, das ist eine ganze Menge Geld.
Herr Böhm, Sie als Museumsmann aus Göttingen, kommen Sie damit klar mit dem ganzen Geld und der Finanzierung der Provenienzforschung?
Beim Geld ist es so, es reicht immer gerade nicht. Das ist ja eine alte Weisheit. Man muss, glaube ich, auch da wieder unterscheiden zwischen den großen Museen, den Landesmuseen, den großen Kunstmuseen und den kleineren, mittleren Museen, die personell und finanziell schlechter ausgestattet sind. In den letzten Jahren ist es sicher so, dass große Mittel zur Verfügung gestellt werden, die über Anträge abgerufen werden können. Das ist vor 10 Jahren in dem Maße nicht so gewesen. Wir haben das damals 2008 mit Bordmitteln gemacht. Wir haben also keine Fördermittel bekommen. Und das ist auch ganz gut gegangen. Aber ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass auch einen Antrag zu stellen für ein kleines Museum, wo eine Person sitzt, die den gesamten Museumsbetrieb machen muss, einen Antrag zu stellen, ein Problem ist. Aber das alles erklärt natürlich, dass es vielleicht nicht so schnell geht, wie man sich das als Laie vorstellt. Weil eben die Museen ja nicht nur Provenienzforschung treiben können, sondern ihre normale Museumsarbeit auch noch machen müssen.
Nicht nur in den Magazinen der Museen lagern Objekte aus jüdischem Besitz, die in der Zeit von 1933 bis 1945 unrechtmäßig von den Nazis erworben, enteignet, versteigert wurden. Auch in den Bibliotheken und Archiven des Landes verbirgt sich hinter vergilbten Karteikarten so manch unaufgeklärtes Objektschicksal. Ein Blick in den Karteischrank Ihres Archivs hat uns Dr. Cornelia Regin, die Leiterin des Stadtarchivs Hannover, gewährt. Cornelia Regin hat da eine Sammlung von Autografen im Archiv, die müssten mal näher untersucht werden. Aber erstmal, was ist das überhaupt, ein Autograf?
Autografen sind Schriftstücke berühmter Persönlichkeiten, die durch die Prominenz der Autoren einen gewissen Wert haben und sind Sammlerstücke wie zum Beispiel Münzen, Briefmarken, teures Porzellan. Und es gibt Sammler, die sind halt eben auf diese Stücke Autografen spezialisiert. Und das befindet sich in unserer Autografensammlung im Stadtarchiv.
Ist Provenienzforschung ein Thema für das Stadtarchiv Hannover?
Provenienzforschung ist für uns ein Thema und das betrifft dann die Zeit ab 1933, wo die Stadt, um ihren Bestand zu ergänzen, gezielt Autografen von zum Beispiel Hannoveranern, Berühmten, angekauft hat. Und da ist es häufig nicht ganz klar, unter welchen Bedingungen diese Stücke erworben wurden, was die für eine Vorgeschichte haben und ob das möglicherweise aus zum Beispiel jüdischem Besitz ursprünglich stammte. Ja, ob eigentlich nach der Washingtoner Erklärung solche Geschichten zurückgegeben werden müssten.
Hätten Sie ein Beispiel, wo Sie sagen, das könnte was sein, können Sie mir das zeigen, auch wenn Sie das nur ganz selten zeigen?
Ich habe so ein Nest entdeckt, ein Konvolut von Autografen, das mir so ein bisschen verdächtig vorkommt und dessen Herkunft man wirklich nochmal recherchieren müsste. Ich kann Ihnen mal eine Beispielkarte rausziehen, um was für einen Fall es sich da handelt. So. Hier zum Beispiel finden wir ein Autograph. Das ist 1936 erworben worden.
Also Sie haben jetzt eine Karteikarte in der Hand.
Genau. Ich habe eine Karteikarte, das ist ein Findmittel für uns, um das Original in unseren Magazinen lagert, gezielt raussuchen zu können. Und hier ist einfach die Herkunft beschrieben. Also einmal haben wir hier die Inventarnummer 1936-112, also 1936 ist schon der Zeitraum, der vielleicht problematisch ist. Hier steht jetzt drauf, erworben durch Karl von der Porten aus dem Besitz des Bankiers Emil Meyer.
Und Emil Meyer war?
Das weiß ich auch noch nicht ganz genau, weil Meyer ein relativ häufiger Name ist. Es gab in der Zeit aber in Hannover zwei Banken, die Meyer im Titel hatten. Das waren jüdische Bankiers. So, und dann ist dann die Frage, wie ist dann Emil Meyer dort einzuordnen? Wer ist Emil Meyer und was hat es mit diesem Nachlass von Emil Meyer auf sich?
Und weiß man was über den Händler?
Ja, ist auch ganz interessant. Ich habe mal versucht, jetzt auf die Schnelle zu schauen, wer ist eigentlich dieser Händler? Und von dem wissen wir, dass er ein Adoptivsohn eines jüdischen Händlers wiederum war. Also sein Adoptivvater ist auch deportiert worden und umgekommen. Karl von der Porten, also von dem wir jetzt sprechen, hat in der Nachkriegszeit ein Verfahren für Entschädigung und Wiedergutmachung beantragt, weil er sich diskriminiert fühlte als Adoptivsohn eines jüdischen Händlers. Aber was da genau dran ist, auch das ist dann eine andere Geschichte, mit der man sich genauer befassen müsste. Wir wissen nur, dass Karl von der Porten ab 1933 und auch weiter in der Nachkriegszeit mit Kunstgegenständen und eben auch Autographen gehandelt hat.
Das ist eine richtige Detektivgeschichte.
Das ist eine richtige Detektivgeschichte. Da stehen wir eigentlich relativ am Anfang und müssen sehr viel mehr Zeit investieren, um das wirklich weiter zu klären, ob wir da zu einer endgültigen oder befriedigenden Aufklärung kommen von der ganzen Geschichte. Das kann ich jetzt sowieso noch gar nicht sagen. Häufig steht man irgendwann da und es geht nicht mehr weiter. Man kann nicht mehr greifen, was eigentlich an welcher Stelle genau abgelaufen ist.
Soweit Dr. Cornelia Regin, die Leiterin des Stadtarchivs Hannover. Das Autograph, über das wir gesprochen haben, war übrigens ein Brief des aus Hannover stammenden Theatermanns August Wilhelm Iffland aus seinem letzten Lebensjahr 1814. Wir haben uns den Beitrag ja gerade angehört und ich habe gesehen, Sie haben alle drei geschmunzelt. Was hat Sie denn dabei so zum Schmunzeln gebracht? Herr Böhmel, Sie haben am meisten geschmunzelt.
Naja, weil das ja nun eine sehr geschätzte Kollegin von mir ist und ich ja auf beiden Seiten stehe. Ich bin sowohl Archivar wie auch Museumsleiter. Und was mich schon seit längerer Zeit beschäftigt, ist die vielen Parallelen in der Tätigkeit von Museen und Archiven und die großen Unterschiede, die es gibt. Archive haben in der Regel mit Schriftgut zu tun, mit Dokumenten zu tun, die sie auf dem gesetzlichen Wege von den Verwaltungen, für die sie zuständig sind, bekommen. Die brauchen keine Provenienzforschung zu machen, weil sie ja wissen, wo das Material herkommt. Der kleinere Teil, das sind die Dinge, die man ankauft, wie diese Autographensammlung, sodass Provenienzforschung für Archive viel stärker Neuland ist, im Gegensatz zu den Museen. Und daraus erklärt sich jetzt auch das noch nicht sehr weit vorangeschritten Sein dieser Provenienzforschung in den Stadtarchiven. Da muss eben noch viel mehr investiert werden an Forschung, um diese Probleme aufzuarbeiten. Ich will noch was zu dem von der Porten sagen, zu diesem Händler. Das ist ein guter Aufhänger für mich, um das anzubringen, was ich schon zu Anfang angebracht habe, nämlich, dass es eigentlich logisch ist, die Provenienzforschung gefördert, Frau Schwandner, auszudehnen auf die gesamte Zeit, in der Museen existieren und da insbesondere die Personen in den Blick zu nehmen, die den Museen Objekte vermittelt haben. Denn diese Personen haben dann ganz stark die Sammlung gesteuert, den Aufbau der Sammlung gesteuert, die wir jetzt haben.
Wie geht es am Ende unserer Sendung? Sollten wir da nochmal einen Blick drauf werfen, einen kurzen Blick? Wie geht es mit der Provenienzforschung weiter? Was sich ja jetzt schon abzeichnet ist, dass sich das Thema NS-Raubkunst oder NS-Raubgut nicht das einzige sein wird. Man kann genauso gut sagen, wir gucken jetzt auf die Kolonialgeschichte, wir gucken, was in den großen Museen ist. Ich denke an das Naturhistorische Museum in Berlin, wo jetzt der große Brachiosaurus, das Aushängestück dieses Museums, berühmt in aller Welt, jetzt ja doch in die Diskussion gerät und man fragt, gehörte das nicht eigentlich wieder zurück nach Tansania? Da gibt es ja unglaublich viele Beispiele. Nofretete in Berlin, das Ischtar-Tor in Berlin, also eine ganze Menge. Wie geht es weiter mit der Provenienzforschung? Auf was dürfen wir uns da noch gefasst machen oder ja eigentlich auch freuen? Denn Aufklärung hat ja auch immer was mit Freude zu tun.
Also ich denke, wir haben ja im Kontext der Washingtoner Erklärung uns zunächst auf die Zeit des Nationalsozialismus konzentriert. Aber wie Sie gerade sagen, müssen wir die gesamten Bestände, die wir in den Museen haben, in den Blick nehmen und erforschen. Also woher kommen sie? Sind sie in unsere Häuser gekommen? Und dazu ist natürlich die Zeit des Kolonialismus genauso wichtig wie die Zeit des Nationalsozialismus. Und die gilt es ebenso zu erforschen, wie wir dann damit umgehen. Da haben wir noch nicht solche Regeln, wie wir sie durch die Washingtoner Erklärung haben. Die werden wir noch schaffen müssen. Aber wir in Niedersachsen versuchen auch im Rahmen von Forschungsprojekten uns mit diesem Zeitraum zu beschäftigen, im Rahmen der Sammlungserforschung.
Frau Andratschke.
Ja, also ich denke auch, es wird immer weitergehen. Die Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste hat jetzt ja auch sein Spektrum erweitert auf die Enteignung während der sowjetischen Besatzungszone und der DDR. Das ist jetzt schon etwas, was sozusagen national mit in diesen Förderprogrammen dann hineinkommt. Und wenn man dann eben weiterschaut, es gibt eben ganz viele mögliche Zeiten und Unrechtskontexte, die es erstmal vor allem zu erforschen und dann auch transparent zu machen gilt, ganz unabhängig von Rückgaben und Restitution.
Man kann nur sagen, Provenienzforschung muss betrieben werden, ohne Rücksicht auf mögliche Konsequenzen. Ob das restituiert wird, mit welcher Begründung es restituiert wird oder mit der Argumentation, wenn wir es nicht in unser Museum übernommen hätten, dann gäbe es das Objekt gar nicht mehr und deshalb behalten wird. Das ist etwas, was sekundär ist oder tertiär und was jeweils im Einzelfall geklärt werden muss. Entscheidend ist, man muss diese Forschung treiben und zwar über die gesamte Zeit hinweg, über alle Problemfelder hinweg, ob es nun Kolonialismus oder ethnologische Objekte sind, muss im Einzelfall geklärt werden. Aber um Ihre Eingangsfrage zu machen, Provenienzforschung ist eine absolute Notwendigkeit.
Und das war unser Thema heute Abend. Mit einem Blick auf die Zukunft der Provenienzforschung endet die Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Studiogästen, Dr. Claudia Andratschke, Provenienzforscherin im Landesmuseum Hannover und Leiterin des Netzwerks Provenienzforschung in Niedersachsen. Ich bedanke mich auch herzlich bei Dr. Annette Schwandner aus dem Ministerium für Kunst und Wissenschaft in Hannover. Und ich sage auch Dankeschön an Dr. Ernst Böhme, dem Direktor des Städtischen Museums in Göttingen. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Sabine Seitz. Guten Abend.